Ja, das ist heute der dritte Gottesdienst an diesem Sonntagmorgen. Zwei knallvolle Gottesdienste gab es schon drüben in der Kirche, Konfirmationsgottesdienste. Dass wir hier trotzdem noch eine Gemeinde zusammen willkommen haben, finde ich ganz schön. Darum feiern wir ja auch munter weiter. Das finde ich gut. Man kann sich aber trotzdem schon mal fragen, und ich glaube, die Frage ist berechtigt, warum wir hier heute Morgen eigentlich sind. Was ist der Grund dafür, dass wir hier sind? Okay, einige sagen vielleicht nicht zu Unrecht, es ist hier einfach schöner als zu Hause. Wenn ich mich so umgucke, ja.
Muttertag,
ne? Okay.
Kannst du uns das sagen, weil ich nicht hier ist?
Nein. Also, ich finde es hier sehr schön. Einige sagen aber auch, ich bin deswegen hier, weil ich hier endlich mal wieder singen kann. Weil ich hier singen kann und es nicht alleine tun muss. Denn alleine ist es peinlich. Oder andere sagen, ich bin hier, weil ich weiß, wohin mit den Kindern. Wir haben den Kindergottesdienst, der gerade auch sein Programm macht. Vielleicht sagen einige Männer, ich bin hier, weil mich die meine Frau gezwungen hat. Das weiß ich aber nicht. Wenn wir unsere Kinder früher gefragt haben, nicht jetzt, Joschi ist gerade noch da, warum geht ihr zum Heaven, warum kommt ihr hierher? Dann war die Antwort immer relativ eindeutig, jo, wir kommen gerne in den Heaven. Weil es bei Kaffee und Co. immer eine ganz brauchbare Auswahl an Naschmitteln gibt. Also nicht Haschmittel oder Waschmittel. Das fanden sie gut. Deswegen kamen sie hierher und deswegen finde ich eben auch der ganze Aufwand, den wir drüben treiben im Foyer, was da dazu gehörte, ist mindestens genauso wichtig, wie das, was wir hier tun, was hier so alles läuft. Wenn wir jetzt diese Frage aber etwas ernster beantworten, warum sind wir hier, dann können wir sicherlich sagen, wir treffen uns hier als Gemeinde Jesu, um Gottesdienst zu feiern, um Gemeinschaft zu erleben, um Freunde zu treffen. Aber auch das ist noch nicht alles. Wenn wir jetzt mal ganz genau nachdenken, dann ist die Antwort, warum wir heute Morgen hier sind, eigentlich nur ein Satz mit vier Worten, weil Jesus auferstanden ist. Das ist der Kristallisationskern dieser Veranstaltung, das ist der Kern jeder kirchlichen Veranstaltung eigentlich. Und darum geht die evangelische Kirche sogar so weit zu sagen, dass jeder Sonntagsmorgensgottesdienst eigentlich auch immer ein Ostergottesdienst ist. Man freut sich über die Auferstehung Jesu. Und darum hat die Christenheit ganz zu Anfang auch gesagt, okay, wir machen jetzt den Sonntag zum Feiertag. Denn ursprünglich war es der Samstag, der Sabbat bei den Juden. Das haben die Christen dann ziemlich schnell geändert, gesagt, wir feiern den Sonntag, den ersten Tag der Woche damals, denn am ersten Tag der Woche ist Jesus auferstanden. Die Juden haben heute immer noch den Sabbat als Feiertag und wir haben in der Firma auch eine Firma, die uns zuliefert, die uns kleine Ventile liefert zu Lubing hin. Und da bekomme ich eben oft Mails am Sonntag. Die lese ich am Montagmorgen und dann sagte der mir auch, der Vertreter sagte, ja, am Sonntag kann ich super arbeiten in Israel, da stört mich die westliche Welt nicht. Aber wir haben den Sonntag gewählt aufgrund Ostern, des Ostersonntags. Wäre Jesus damals nicht auferstanden, dann bin ich sicher, dann gäbe es uns hier heute Morgen nicht. Damit denke ich, ist jeder echte Gottesdienst auch schon ein Beweis der Auferstehung Jesu. Jetzt hatten wir vor einigen Sonntagen über die Schöpfungsgeschichte auch gesprochen. Wer dabei war, weiß es noch, so wie sie ganz vorne in der Bibel aufgeschrieben ist. Und die Quintessenz war ein ganz einfacher Satz, wir sind hier, weil Gott uns will. Und nun kann man den Ostermorgen als eine Art zweite Schöpfung sehen, denn alles, was da passierte, von Karfreitag mit der Kreuzigung Jesu und seiner Grablegung, über den Karsamstag, Jesus war nicht da, bis hin zum Ostersonntag, das geschieht alles aus demselben Grund, weil Gott uns will. Hat Jesus selber mal so gesagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also wäre Jesus nicht auferstanden, wären wir ziemlich verloren, dann wäre unser Glaube vergeblich, sagt Paulus es einmal. Und ich möchte jetzt als Predigttext einen Abschnitt lesen, in dem die Verlorenheit noch einmal ganz deutlich wird, wie fast nirgendwo sonst in der Bibel. Es ist die Grabgeschichte der Maria von Magdala. Diese Geschichte spielt also am Ostermorgen. Jesus war schon längst auferstanden, aber es wusste noch niemand. Und wir können also jetzt in dieser kleinen Zwischenzeit einen ganz kurzen Blick hineintun in die Verlorenheit, die da wäre, wenn Jesus tatsächlich im Grab geblieben wäre. Und wir können dann den überwältigenden Wechsel sehen, als endlich die Wahrheit ans Licht kommt. Ich lese diese Verse einmal vor. Sie stehen im Johannesevangelium, Kapitel 20, die Verse 11 bis 18. Ich lese den ersten Vers aber auch noch einmal mit zum Verständnis. Am ersten Tag der Woche, also unserem Sonntag, am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein weg war. Da stand sie draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie auch in das Grab und sieht nur zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die Engel sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint aber, es sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn wohl holen. Da spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich noch nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Ich möchte diesen Text in drei Punkten auslegen. Erstens: Wer Jesus für tot hält, der wird ihn nur ganz schwer erkennen, selbst wenn er lebendig vor ihm stünde. Maria von Magdala, oder auch Maria Magdalena, wie es in der neuen Bibel jetzt heißt, war eine von wenigen Frauen, die in der Bibel als Jüngerin Jesu genannt werden. Sie taucht in allen vier Evangelien in der Ostergeschichte auf. Sie steht auch bei einigen Evangelien unter dem Kreuz und sieht Jesus sterben. Und sie war auch schon in der Zeit Jesu in Galiläa als Prediger, war sie auch schon dabei. Man kann davon also ausgehen, dass diese Frau zum engsten Kreis der Begleiter Jesu gehörte. Und jetzt sehen wir hier, ihre Treue reicht noch über den Tod Jesu hinaus, denn sie ist die Erste, und zwar in allen Evangelien die Erste, die sich aufmacht zu seinem Grab, um wenigstens seinen Leichnam zu säubern und zu balsamieren. Und dann kommt sie zum Grab, und dann findet sie dort eben nicht mal mehr den toten Körper ihres Herrn und Heilandes. Und so steht sie vor dem Grab und weint. Ich glaube, verlorener kann ein Mensch kaum sein. Und wenn es dabei geblieben wäre, dann wäre Maria vermutlich irgendwann nach Hause gegangen, hätte ihr Leben weitergelebt, aber mit einer abgrundtiefen Leere in ihrem Herz. Es geht weiter irgendwie, aber schön ist es nicht. Und das Erstaunliche ist doch, denke ich, dass diese Frau in ihrer völligen Verlorenheit bleibt, obwohl sie in das leere Grab sieht und dort sogar mit zwei Engeln redet. Und obwohl sie sich umdreht und direkt vor Jesus steht und sogar mit ihm redet, bleibt sie eine durch und durch Verlorene. Und der Grund für das Nichterkennen ist nicht, dass Jesus nicht da wäre, er steht neben ihr oder vor ihr, sondern der Grund ist, dass sie ihn für tot hält. Natürlich ist er tot, geht ja gar nicht anders. Sie hat es selbst erlebt, als sie ihn mit den anderen vom Kreuz nahm, was keine einfache Sache übrigens war. Sie hatte wohl auch seinen toten Körper berührt, hatte ihn mitgetragen und nun wollte sie ihm noch die letzte Ehre erweisen. Nein, er konnte nicht leben. Und darum konnte sie Jesus nicht erkennen. Ja, ich glaube, dass dieser Blick auf einen toten Jesus auch heute viele hindert, den lebendigen Herrn und Heiland ihres Lebens zu sehen und zu finden. Obwohl Jesus längst bei ihnen ist, vielleicht sogar neben ihnen steht. Und obwohl seine Engel längst an Ort und Stelle sind, die Augen gehen nicht auf, das Herz bleibt irgendwie verschlossen, denn was nicht sein kann, das kann nicht sein. Und je größer die Enttäuschung der Menschen ist, so wie bei Maria auch, die Riesenenttäuschung, desto unklarer ist oft der Blick auf Jesus. Gerade wenn, wenn sie es vielleicht früher mal versucht haben mit Gebet und irgendwie brachte das nichts, sie haben doch nichts damit anfangen können. Immer da, wo Menschen ihre Schicksalsschläge auf Gott schieben, ihn selbst aber nicht erleben, da verfestigt sich der Glaube an einen toten Gott. Das heißt, ich glaube schon an Gott, aber nicht an einen lebendigen. Ja, und mit diesem Glauben an einen toten Gott verfestigt sich oft die Enttäuschung, die innere Leere und letztlich doch auch eine relativ große Verlorenheit. Und da kriegen wir sie auch nicht raus. Selbst wenn wir sie immer wieder ansprechen, selbst wenn wir mit Engelszungen auf sie einreden würden. Die Engel haben es nämlich bei Maria auch nicht geschafft. Und zwar auch in allen Evangelien nicht. Also diese Frau kam keinen Schritt weiter, sie blieb in ihrer Verlorenheit stecken. Was nicht sein kann, das kann nicht sein. Ja, und dann kommt Jesus. Da hört sich ihre Klagen an. Und dann spricht er sie direkt an. Er sagt nur ein Wort, Maria. Das war alles. Maria. Und plötzlich ändert sich die Welt. Mir fiel da ein Beispiel ein, was ich mal selber erlebt habe. Nicht ganz so dramatisch wie das Oster, wie der Osterbericht. Es ging nicht um Leben und Tod, aber immerhin ging es auch um etwas. Ich war mal Student in Hannover und da war ich mit ein paar anderen Freunden eingeladen zu einer Geburtstagsfeier. Und diese Geburtstagsfeier fand statt im Schwesternwohnheim in Hannover. Da gibt es so ein großes Gebäude, 12, 14 Stockwerke. Wir kannten da ein paar von den Damen. Und eine hatte Geburtstag, hat uns eingeladen. Wir kamen natürlich gerne dahin. Ich habe meine Gitarre noch mitgenommen und gesagt, jo, singen wir noch ein paar Lieder. Und dann zogen wir also los. Es war Winter, es war Nacht, es war kalt, es hat ein bisschen geregnet, es war stockdunkel. Und dann kamen wir bei diesem Schwesternwohnheim an. Das war so ein Gebäude mit einer richtigen Eingangshalle sozusagen, einem Foyer. Rüttelten an der Eingangstür, klingelten auch, aber die Tür ging nicht auf. Dieses Gebäude hatte vorne wirklich bodentiefe Fenster, also man konnte super gut reingucken. Sagten wir, okay, wenn uns keiner aufmacht, dann warten wir hier eben kurz, bis jemand von innen kommt und die Tür von innen öffnen wird. Und wir sahen die Leute. Und dann ging die Fahrstuhltür auf, es kam jemand raus, sah uns auch, wir winkten, rüttelten an der Tür, schauten durch diese großen, weiten Fenster und der bleibt stehen, lacht nur und geht weiter. Toll, das ist richtig, wir wollen hier eigentlich auch nicht mehr lange stehen. Dann kam meine Schwester mit dem Fahrstuhl runter, stieg auch aus. Wir machten das gleiche Theater, sie sah uns auch an mit großen Augen und verschwand. Das ist noch zweimal passiert. Die Leute grinsten, lachten, machten uns die Tür nicht auf. Und wir haben schon uns gezweifelt. Wie sehen wir denn aus? Sind wir irgendwie, haben wir irgendwie so Sachen an, die man nicht trägt bei sowas? Und dann kam also endlich dann das Geburtstagskind auch runter mit dem Fahrstuhl. Die Tür öffnete sich und sie ging auch 3-4 Schritte ins Foyer hinein, sah uns vor der großen Scheibe stehen und wir winkten ihr zu und sie winkt uns auch zu und lacht und grinst nur. Kommt aber auch nicht näher, macht auch nicht auf. Aber dann sagt sie was. Alles andere war bisher relativ stumm abgelaufen. Sie sprach ein für uns an, Andreas hieß der, und sagte, Andreas, kommt doch rein, warum kommt ihr nicht rein? Und dann dachte ich, was ist das denn? Warum ist die Stimme so klar und so laut? Bis dann der Erste den Versuch machte, mich vor die Scheibe stellte, den Fuß rein, stand da im Foyer. Das heißt, dieses ganze große Foyer mit ganz vielen Fenstern hatte überhaupt kein Glas drin. Und die Tür ging nicht, die war kaputt, also gingen alle Schwestern und alle gingen natürlich die Scheiben rein und raus. Was nicht sein kann, das kann nicht sein. Ne? Nur mal so, um zu zeigen, wie wir Menschen so ticken. Dieses Gebäude wurde also gerade renoviert, das wusste man natürlich nicht. Die Fenster waren schon drin, aber die Scheiben nicht. Wir stiegen eben alle da durch und konnten eben uns vor Lachen kaum noch halten, schütteln auch die Köpfe. War das jetzt unser Fehler? Waren wir blöd oder so? Waren wir ja eigentlich nicht. Bitte? Wir hatten noch nichts getrunken? Nein. Nein, nichts. Das haben wir einfach gar nicht erwartet. Und so ticken wir. Das erkennen wir nicht. Es war für uns, wir hätten da noch stundenlang gestanden. Und das ist mein zweiter Punkt heute Morgen. Also was nicht sein kann, das kann nicht sein. So sind wir manchmal aufgestellt. Mein zweiter Punkt ist, zweitens, wir können mit unserem Reden mit unserem Leben, mit unseren Gottesdiensten Zeugen Jesu sein. Aber damit Menschen ihren Herrn und Heiland erkennen, muss er sie selber ansprechen. Es gibt auch diesen schönen Spruch, Erziehung ist sinnlos, die Kinder machen ihren Eltern ja doch alles nach. Ich glaube, der Satz gilt bis zu einer gewissen Grenze auch in Glaubensdingen. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern haben ihren Glauben ganz selbstverständlich gelebt. Ich habe das gesehen und habe den auch in gewissem Maße übernommen. Und Evi und ich haben auch versucht, in unserem Haus das auch irgendwie vorzuleben. Und trotzdem ist Nachmachen nicht das gleiche wie selber machen. Irgendwann wurde bei mir und irgendwann wurde auch bei unseren Kindern eine eigene Entscheidung fällig. Niemand kann für den anderen glauben, so wie auch niemand für den anderen atmen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich selbst zum Glauben gekommen wäre, wenn meine Eltern mir den Weg nicht gezeigt hätten. Genauso wie nicht klar ist, ob Maria in unserem Text Jesus erkannt hätte, wenn sie nicht doch auch zum Grab gegangen wäre. Dieser Schritt war notwendig. Es gibt also einen eigenen Anteil daran, einen menschlichen Anteil daran, dass Glaube wächst. Und darum ist es, glaube ich, unendlich wichtig, dass wir in unserer Familie Farbe bekennen und dass wir das auch hier in der Gemeinde tun. Jeder Gottesdienst, jedes Zeugnis, jede Tat in Jesu Namen kann einen Menschen näher ranbringen an Gott, kann ihn offener und interessierter machen. Aber dass er dann Jesus Christus als den lebendigen Herrn und Heiland erkennt, das können wir nicht machen. Nicht bei unseren Kindern und wahrscheinlich nicht bei unseren Freunden und wahrscheinlich nicht mal bei uns selbst. Am Ende muss Jesus selbst uns ansprechen, so wie er es bei Maria tat. So wie er es danach auch bei den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus tat. Die liefen 2 Stunden neben Jesus her, schütteten ihnen das Herz aus, erkannten ihn aber nicht. Auch sie gingen von einem toten Jesus aus. Und erst als Jesus mit ihm am Tisch saß, das Brot brach, da wurden ihre Augen geöffnet. Auch sie selber kriegten sie nicht auf. Sie wurden geöffnet und sie konnten ihn erkennen. Und auch für die hat sich damals die Welt geändert. Es ist natürlich trotzdem so, dass immer noch viele, wie wir damals, vor dieser Tür des Schwesternwohnheims stehen und den Weg nach drinnen nicht finden, obwohl er eigentlich offen steht. Es gibt so viele Hinderungsgründe, warum das mit dem Glauben nicht klappt, warum es nicht geht. Und meine Frage ist jetzt, auch bei uns selbst vielleicht, warum wir es manchmal nicht schaffen. Und meine Frage ist jetzt, welche Optionen haben wir eigentlich? Was können wir denn tun, damit Menschen Jesus erkennen? Damit sie nicht weiter frustriert oder gelangweilt oder verbittert durchs Leben dümpeln. Ich hatte ja vorhin schon ein paar Sachen genannt. Wir können natürlich Zeugen sein. Wir können das, was wir erfahren haben, auch vertreten. Das Gebet ist eine ganz wichtige Stütze. Wir dürfen für andere Menschen beten. Wir dürfen sie Gott hinlegen, bitten, dass er sich ihnen zeigt. Aber ich möchte noch einen weiteren Punkt nennen, den ich für mindestens genauso wichtig halte. Und das ist der dritte Punkt, der letzte heute Morgen. Drittens, die Auferstehung Jesu zeigt sich nicht zuerst in großen Wundern und Zeichen, sondern sie zeigt sich in der Vergebung von Schuld. Dafür ging Jesus ans Kreuz und dafür macht er uns immer wieder frei und gerecht. Ich finde, es ist ein Riesenprivileg, dass wir jeden Morgen wieder ganz neu mit einem weißen Blatt Papier anfangen dürfen. Die Dinge, die wir am Tag vorher großartig in den Sand gesetzt haben, die müssen wir nicht mit rüberschleppen in den neuen Tag, zumindest nicht vor Gott. Er bietet uns Vergebung an, wenn wir ihn darum bitten. Er trägt uns unsere Schuld nicht nach und was Gott nicht tut, das müssen wir auch nicht tun. Das ist sozusagen Leben aus der Vergebung. Und wenn Menschen plötzlich merken, dass wir Schuld nicht nachtragen, dass wir nicht nur um Vergebung bitten können, das ist auch gar nicht so einfach, sondern dass wir auch bereit sind, anderen Schuld zu vergeben, dann löst das manchmal doch eine gewisse Verwunderung aus, ein gewisses Innehalten. Natürlich dürfen wir als Christen auf unserem Recht bestehen. Wir müssen uns nicht belügen oder betrügen lassen. Aber meistens, finde ich, geht es doch gar nicht um diese großen Dinge, es geht doch meist um diese Kleinigkeiten, um die Nicklichkeiten, die sich aufstauen. Ich weiß nicht, wer von euch in Büros arbeitet, ich tue das, wenn man mit mehreren Leuten vielleicht auf engem Raum 7, 8, 9 Stunden am Tag zusammensitzt, da kann sich eine ganze Menge aufstauen und dieser Frustpegel kann irgendwie höher werden. Vielleicht sind wir Männer nicht ganz so gefährdet da als die Frauen. Ich weiß das nicht. Doch diesen Spruch habe ich neulich gehört. Gegen der Männer sehen auf die Fakten, Frauen auf die Frisur.
Andersrum ist der Fall.
Das kann sogar sein. Ich finde auch, dass dieser Spruch uns Männern nicht gerecht wird. Wir sehen durchaus nicht immer auf die Fakten, wir sehen auch woanders hin. Aber da kann sich eben eine ganze Menge aufstauen. Und jetzt denke ich, ist es eine wichtige Sache. Wir dürfen auf unserem Recht bestehen. Aber unser größtes Recht ist es, anderen im Namen Jesu zu vergeben. Denn dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, dafür ist er Ostern auferstanden und genau dafür steht das Kreuz auf unserem Altar. Also, nicht die Schuld macht den Unterschied, schuldig werden wir alle, egal ob mit oder ohne Christus, den Unterschied macht Vergebung. Und da haben wir als Christen, denke ich, einiges zu bieten. Denn Vergebung ist langfristig stärker als jede Rechthaberei, sie erklärt mehr als viele fromme Worte. Und Vergebung kann andere sogar näher ranführen an Jesus, weil sie sich wundern. Oder weil sie sich plötzlich angenommen fühlen. Und dann kann Jesus sie vielleicht tatsächlich selber ansprechen und damit auch zum Herrn und Heiland ihres Lebens werden. Ja, das hat Petrus zum Beispiel nach Ostern ganz hautnah erfahren. Er hat Jesus dreimal verleugnet, hat dreimal gesagt, ich kenne ihn nicht. Und als ihm das dann klar wurde, da fühlte er sich wahrscheinlich genauso verloren wie Maria. Er steht jedenfalls auch da und er weinte bitterlich. Aber auch Petrus kam wieder dazu, weil die anderen ihn mitnahmen. Die anderen haben ihn offensichtlich nicht aufgegeben. Er war dabei beim Fischzug nach Ostern. Und dann hat Jesus ihn wieder neu angesprochen und hat gesagt, Petrus, weide meine Lämmer, also kümmere dich um Gemeinde. Und genauso denke ich, wird auch Jesus uns immer wieder neu ansprechen, denn nichts und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Das feiern wir jeden Gottesdienst und das dürfen wir auch mutig weitergeben und wir dürfen auch darauf vertrauen, dass Jesus seinen Teil dazu gibt. Denn er ist gestorben und auferstanden, damit wir nicht verloren werden, sondern schon hier und jetzt Anteil an seinem Leben haben. Amen.